Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wie haben Sie denn den heutigen Tag begonnen? Aufstehen, Morgenwäsche, Frühstück machen, Zeitung lesen und vielleicht ein Morgengebet. Und wie haben Sie den gestrigen Tag abgeschlossen? Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, Haustür abschließen, hinlegen und vielleicht ein Abendgebet. Ja, und dazwischen? 1 bis 3 Tischgebete vielleicht zu den Mahlzeiten, ein Engel des Herrn mittags, ein Stoßgebet, weil man den Bus gerade eben noch erwischen konnte, ein Dankgebet, weil eine schwierige Sache gut gegangen ist. Ja, vielleicht ist man auch in einem Gebetskreis, wo man sich regelmäßig zum Gebet trifft, oder man betet gerade in einem Anliegen eine 9-tägige Novene. Manche beten auch täglich den Rosenkranz allein oder gemeinsam. Es gibt jene, die ihre Arbeit und ihre täglichen Verrichtungen als Gebet verstanden wissen. Und es gibt jene, deren Berufung ausschließlich das Gebet ist. Ob wir in Formeln beten oder frei, ob wir häufig beten oder selten, in der Kirche oder an der Bushaltestelle, ich trete in Kontakt zu meinem Schöpfer, Retter, Erlöser und Heiland. Unser Thema heute in der Lebenshilfe, lebendiges Christsein, mein Gespräch mit ihm. Was liegt da also näher, als diese Sendung mit dem bekanntesten aller Gebete zu beginnen? Vater unser, der du bist im Himmel.
Ja?
Unterbrich mich bitte nicht, ich bete gerade.
Oh Moment, du hast mich doch gerade gerufen.
Dich gerufen? Ich hab dich nicht gerufen, ich bete. Unser Vater, der du bist im Himmel.
Ja, du hast es schon wieder getan.
Wieder getan? Ja, was denn?
Du hast mich doch gerufen. Du hast gesagt, Vater unser, der du bist im Himmel. Da bin ich. Was hast du denn auf dem Herzen?
Aber ich habe das doch gar nicht so gemeint. Ich habe nur, weißt du, meine täglichen Gebete gebetet. Ich bete immer das Vater unser. Ich fühle mich dann irgendwie gut, so als hätte ich meine Pflicht getan oder so.
Also gut. Dann bet mal weiter.
Also, geheiligt werde dein Name.
Moment, was meinst du denn damit?
Womit denn?
Mit geheiligt werde dein Name.
Also, es bedeutet, ich meine, also meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Wie soll ich das wissen? Es ist eben ein Teil eines Gebets. Aber mal nebenbei, was bedeutet es denn?
Naja, also, es bedeutet als heilig anerkennen oder als heilig behandeln. Es hat zu tun mit Heiligung und mit Herrlichkeit.
Das macht Sinn. Ich habe vorher nie drüber nachgedacht, was eigentlich geheiligt bedeutet. Also, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Meinst du das wirklich?
Ja, na klar, warum denn nicht?
Und was tust du dann dafür?
Tun? Nichts, glaube ich. Ich denke nur, es wäre irgendwie toll, wenn du über alles hier unten die Kontrolle hättest, so wie du sie da oben hast.
Und habe ich die Kontrolle über dich?
Naja, ich gehe doch in die Kirche.
Na, danach hatte ich nicht gefragt. Wie ist das zum Beispiel mit deinen Launen? Du hast da wohl ein richtiges Problem, oder? Und dann ist da noch das Ding, wie du mit deinem Geld umgehst. Und was ist mit der Sorte Bücher, die du liest? Und was du dir im Fernsehen ansiehst?
Jetzt hör mal auf mir rumzuhacken. Ich bin doch genauso gut wie die anderen Leute, die in die Kirche gehen.
Entschuldigung. Ich dachte, du hättest darum gebetet, dass mein Wille geschieht. Wenn das geschehen soll, dann muss es wohl mit denen beginnen, die dafür beten.
Okay, okay.
So wie mit dir zum Beispiel.
Ja, okay, alles klar. Ich habe wohl tatsächlich ein paar Macken, die eine oder die andere. Wenn wir schon dabei sind, ich wüsste da noch ein paar.
Ich auch.
Also bis jetzt hatte ich noch nicht so sehr viel darüber nachgedacht, aber ich möchte doch wohl an einigen von meinen Macken arbeiten.
Gut, siehst du, jetzt kommen wir langsam vorwärts. Wir werden zusammen daran arbeiten, du und ich. Und du wirst sehen, wir werden Fortschritte machen. Ich bin richtig stolz auf dich.
Du schau mal her, ich muss jetzt mal langsam fertig werden. Das dauert alles schon viel länger als sonst. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Könntest du das Brot auch mal weglassen? Ich würde dir dann beim Abnehmen helfen.
Hey, jetzt warte mal, was ist das hier? Kritisier mich, Tag? ich erfülle hier einfach meine religiöse Pflicht und plötzlich brichst du hier rein und erinnerst mich an all meine Probleme.
Beten ist ein bisschen gefährlich. Es könnte dich am Ende noch verändern, weißt du? Das ist es, was ich dir verständlich machen möchte. Bete weiter. Mich interessiert der nächste Teil von deinem Gebet. Nun mach mal.
Ich habe Angst davor.
Angst? Wovor?
Ich weiß, was du sagen wirst.
Na, versuch's halt mal.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und was ist mit Anna?
Siehst du, ich hab's doch gewusst. Ich hab gewusst, dass du sie erwähnen würdest. Warum, Herr? Sie hat Lügen über mich erzählt und Geschichten über mich und meine Familie verbreitet. Sie hat das Geld, das sie mir schuldet, nie zurückgegeben. Ich hab mir geschworen, ihr das alles so richtig heimzuzahlen.
Und dein Gebet? Was ist mit deinem Gebet?
Ich hab's halt nicht so gemeint.
Na gut, siehst du, bist wenigstens ehrlich. Aber es macht nicht wirklich Spaß, diese Ladung Bitterkeit in dir herumzutragen, oder?
Nein, aber ich werde mich doch besser fühlen, sobald ich es hier heimgezahlt habe. Junge, ich habe schon einiges geplant für diese Nachbarin. Sie wird sich wünschen, sie wäre nie in diese Nachbarschaft gezogen.
Du wirst dich nicht ein bisschen besser fühlen. Du wirst dich schlechter fühlen. Rache ist nicht süß. Schau mal, wie unglücklich du jetzt schon bist. Aber ich kann all das ändern.
Kannst du? Ja, wie denn?
Vergib, Anna. Dann werde ich dir vergeben. Dann wird Hass und Sünde Annas Problem sein und nicht deins. Und dein Herz wird Ruhe haben.
Oh, ja, du hast recht. Hast ja immer recht. Und noch mehr als mich an Anna zu rächen, möchte ich mit dir in Ordnung sein. Aber, ja, okay, ich vergebe ihr. Hilf ihr, den rechten Weg im Leben zu finden, Herr. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, muss sie sich wohl auch schrecklich mies fühlen. Jeder, der rumgeht und anderen solche Dinge antut, der muss da rauskommen. Irgendwie, zeig ihr den richtigen Weg.
Siehst du, wunderbar. Wie geht es dir denn jetzt?
Ja, eigentlich nicht schlecht. Eigentlich überhaupt nicht schlecht. Ich fühle mich eigentlich großartig. Weißt du, wahrscheinlich kann ich seit langem heute Nacht mal wieder so richtig gut schlafen.
Du bist aber mit deinem Gebet noch nicht ganz fertig. Bete mal weiter.
Oh ja, stimmt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gut. Ich werde das tun. Bring dich nur nicht in Situationen oder an Orte, wo du versucht werden kannst.
Was meinst du denn damit?
Naja, stell das Fernsehen nicht an, wenn du den Müll noch rausbringen musst, das Haus noch aufgeräumt werden musst. Auch über die Zeit, die du mit deinen Freunden verbringst. Wenn sich die Unterhaltung nicht in positive Bahnen bringen lässt, solltest du vielleicht mal über den Wert dieser Freundschaften nachdenken. Eine andere Sache: Deine Nachbarn und Freunde sollten für dich nicht der Standard sein, mit dem du Schritt halten musst. Und bitte benutz mich nicht als Notnagel.
Also den letzten Teil, den verstehe ich nicht.
Natürlich verstehst du das. Du hast das schon oft getan. Du kommst in irgendeine böse Situation. Du kommst in Schwierigkeiten. Und dann kommst du zu mir gelaufen. Herr, hilf mir aus diesem Schlamassel. Und ich verspreche dir, ich werde es nie wieder tun. Kannst du dich an einige dieser Kuhhandel erinnern, die du versucht hast, mit mir zu machen?
Ja, und ich schäme mich auch dafür. Ich tue es wirklich.
An welchen Kuhhandel erinnerst du dich denn?
Ja, da war diese Nacht, in der mein Mann nicht zu Hause war und die Kinder und ich alleine im Haus waren. Der Wind war stark und ich dachte, jeden Moment hebt das Dach ab. Sturm war gemeldet und da habe ich gesagt, oh Gott, wenn du uns verschonst, werde ich meine Andachtsübungen nie auslassen.
Ich habe euch beschützt, aber du hast dein Versprechen nicht gehalten, oder?
Tut mir leid, Herr, wirklich. Bis jetzt habe ich gedacht, wenn ich das Vaterunser jeden Tag bete, könnte ich tun, was mir gefällt. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas wie hier geschehen würde.
Wach nur weiter, beende mal dein Gebet.
Denn dein Reich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was mich verherrlichen würde, was mich wirklich glücklich machen würde?
Nein, aber ich wüsste schon gerne. Ich möchte dir Freude machen. Ich sehe, was für ein Durcheinander ich aus meinem Leben gemacht habe. Und ich kann sehen, wie großartig das wäre, wirklich einer deiner Jünger zu sein, eins deiner Kinder.
Du hast gerade die Frage beantwortet.
Hab ich?
Ja, das, was mich verherrlicht, ist Menschen wie dich zu haben, die mich wirklich lieben. Und ich sehe, wie das zwischen uns geschieht. Jetzt, wo diese alten Sünden ans Licht gebracht wurden und aus dem Weg geschafft sind, kann man sich kaum vorstellen, was wir zwei zusammen noch tun können.
Also Herr, lass uns sehen, was wir aus wir machen können, okay?
Ja, lass uns sehen.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, ein gehörter Gebetssketch zum Nachdenken und Einsteigen in unsere Sendung, in der es ums Beten geht. Dazu begrüße ich, Sie haben ihn schon gehört, Herrn Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE-Mission in Mannheim. Grüße Gott, Herr Papenkort. Schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit für uns genommen haben.
Grüß Gott, Herr Miller, gerne.
Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Herr Papenkort ist anfangs 50er und Westfale. Nach Schreinerlehre und Bundeswehrdienst traf er Menschen, ganz konkrete Menschen, durch deren persönliches christliches Zeugnis Gott ganz neu und auch ganz anders in sein Leben kam. Er machte das Abitur nach, ging anschließend zu einer Schule für Evangelisierung nach Rom. Ja, und dann schloss er sich dem Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission an. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation und in der ist er seit fast 25 Jahren vollzeitlich tätig. Wer mehr darüber wissen will, der geht einfach ins Internet www.icpe.de. Herr Papenkort, wir haben ja gerade eben gemeinsam einen Sketch vorgetragen, wo jemand halt das Vaterunser betet, so wie es gewohnt ist. Und Sie haben mir ja diesen Sketch zugeschickt und haben gesagt, Mensch, Herr Miller, das machen wir. Und was ist eigentlich das, was Ihnen an diesem Sketch so gefällt? Oder anders gefragt, was sagt er Ihnen?
Dass das Beten wirklich ein Dialog ist, wirklich eine Begegnung ist, wirklich ein Zusammenkommen von zwei Personen, das wirklich ein Gegenüber ist. Es ist nicht nur ein Hinausschießen von möglichst vielen Worten in irgendwie eine Richtung, in der Hoffnung, dass es irgendwo ankommt, keine Ahnung, aber da ist eine Antwort, dass Gebet ein Wort-Antwort-Geschehen ist, dass der Herr wirklich da ist. Nur ob er genau so antwortet, wie gerade in dem Sketch, das dahingestellt. Aber er ist auf jeden Fall gegenwärtig und er antwortet wirklich. Es ist wirklich ein Dialog, der sich vielleicht nicht in Worten abspielt, die ich wiedergeben kann, in englischer, deutscher oder was für einer Sprache. Aber ein Dialog, der trotzdem wirklich ist. So von Herz zu Herz. So ein Dialog von zwei Herzen. Und das wird für mich in diesem Dialog, in diesem Sketch ein bisschen sichtbar, dass wenn ich ein Vaterunser bete, dass tatsächlich da jemand zuhört und vielleicht etwas zu sagen hat. Und ich dann tatsächlich manchmal da stehe und sage, Moment, jetzt unterbrich mich nicht, ich bete gerade so, als ob das Beten auch gerne mal an dem Herrn vorbeigehen könnte. Ist ja nun mal Nonsens.
Also heißt es eigentlich auch so als ja konkrete Gebetserfahrung, wenn mir ein Gedanke während eines formelhaften Gebets kommt, warum nicht diesen anderen Gedanken auch mal festhalten? Weil vielleicht ist es ja eine Inspiration, ein Gedanke Gottes, der da so in mein Herz hineinfließt. Wie eben so, na denk doch mal an die Anna, was machst du mit der? Hast du der wirklich verziehen? Also diese Geschichte, dass mir da so ein Gedanke kommt während des Betens. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch teilen können, Herr Papenkort, dass Sie so Ihre Gebetserfahrung?
Ja, natürlich. Wir kommen da vielleicht noch ein bisschen später drauf heute Morgen. Das ist halt, die Idee des Gebets ist nicht wirklich etwas Punktuelles.
Sondern
Gebet will etwas sein, was im Grunde auf dem Grund meiner Seele einen Platz findet und mit mir durch den Tag geht, mein Leben durchformt, mein Leben gestaltet, mein Denken, meine Sichtweise, dass eine kontinuierliche, möglichst kontinuierliche Gegenwart Gottes in meinem Herzen da ist. Darum geht das im Gebet. Dann habe ich zwischendurch am Tag auch Punkte, wo ich eben nichts anderes mache, sondern eben tatsächlich innehalte, um zu beten. Aber das dann eben auch, damit sich diese Wirklichkeit in dem ganz normalen Alltagsgeschäft wiederfindet. Bei dem Schreiner in seiner Werkstatt, der bitte auch darauf achtet, dass er die Finger nicht durch die Säge schiebt. Aber alles Geschehen in dieser Perspektive, in der Wirklichkeit Gottes sieht, erfährt, denkt, einordnet. Genauso für die Dame, die zu Hause 5 kleine Kinder hat, die wird auch nicht wirklich Zeit finden, 3-mal am Tag das Stundengebet zu beten, aber sie kann trotzdem in der Gegenwart des Herrn mit den Kindern umgehen, für die Kinder kochen, zum Arzt bringen, von der Schule holen. Ich weiß nicht, wer es alles machen muss. Aber es geht jetzt nicht um dieses eine wirklich besondere Gebet, sondern es geht um die Wirklichkeit, diese Gegenwart des Herrn auf dem Grund meines Seins eigentlich.
Sie haben vorhin was gesagt, in diesem Dialogsketch, den wir da vorher gemacht haben, da reden zwei Herzen miteinander. Mhm. Also dass ich ein Herz habe, das weiß ich, aber dass auch wirklich Gott ein Herz hat und Gefühl hat, kann man davon ausgehen oder erleichtert mir das die Sache?
Naja, auf jeden Fall. Mhm. Also Gott hat bestimmt nicht so ein Herz wie wir zwei. Weil unsere beiden Herzen, ne, möglichst lange noch pumpen Blut, das ist ein Muskel.
Ja.
Aber wenn die Schrift von Herz spricht, dann meint sie die Wesensmitte. Hm. Und der Herr begegnet mir immer ganz, immer mit allem, was er hat. Nicht? Der Herr kann vieles, aber er hat keine Teile. Und darum begegnet er mir immer ganz. Wenn ich mit dem Herrn spreche, habe ich immer seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist für mich jedenfalls ganz wunderbar und wichtig. Und er begegnet mir mit allem, was er ist, mit allem, was er hat. Und er nimmt Anteil. Er ist nicht irgendwie ein Betonklotz. Nicht irgendwie ein, weiß ich, Geist, der nur eben einfach irgendwie aus Luft besteht und nichts Genaues weiß man nicht. Sondern er ist wirklich Person. Er ist wirklich Gegenüber. Er nimmt Anteil. Er kennt mich. Er kommt auf mich zu. Er hat wirklich etwas zu sagen. Er geht wirklich ein auf das, wie es mir geht, wenn ich ihn einlasse.
Herr Papenkort, ist Beten was, das ich lernen kann?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Beten ist nicht etwas, was man entweder kann oder man kann es nicht.
Wer hat Ihnen denn das Beten beigebracht?
Bei mir ist das so. Natürlich haben wir, also das heißt natürlich, damals war das so, haben wir in der Familie das berühmte Abendgebet, alle versammeln sich und in die Kirche gehen und so, das alles, was dazugehört. Aber das war für mich alles ein Beten so in das Leere hinein. Da war nie jemand, der zugehört hat.
Ja.
Und dann bin ich irgendwann mal in so fromme Kreise gestoßen und die haben dann gesagt, da gab es dann tolle Leute, die haben dann gesagt, Mensch du, da gibt es so einen Kurs, geh da mal hin, das ist alles ganz toll. Und ich habe das nicht verstanden und bin dann trotzdem hingegangen. Und da gab es so einen Punkt in diesem Kurs, dazu muss man nicht zu dem Kurs gehen, da gab es so einen Punkt, wo man einfach sein Herz oder sein Leben diesem Herrn öffnet. Und ihm einfach wirklich sagt, komm doch rein. Ich möchte dich gerne in meinem Leben. Mit allem, was du dazugehörst, mit allem, was du mitbringst. Und das, was du sagst, gilt. Und dann habe ich das gemacht und dann fing an, sich mein Leben zu ändern.
Also das war einfach eine konkrete Entscheidung von Ihnen.
Ja, ne, weil der Herr, der steht bei jedem vor der Tür. Und manchmal sind die Türen verschlossen, manchmal sind sie offen. Aber selbst wenn die Tür sperrangelweit offen steht, kommt der Herr nicht rein, es sei denn, ich lade ihn ausdrücklich ein, weil er sich nicht aufdrängt. Er ist wirklich ein Gentleman. Und er wartet da, bis ich ihn einlade. Er sagt nicht einfach, Mensch du, das ist einfach gut für dich, wenn ich da bin, also bin ich drin. Nein, er wartet, bis ich ihn einlade. Und wenn er dann drin ist, dann wird dieses Gebeten etwas anderes. Für mich war dann jetzt an dem Punkt dann ein Gegenüber da. Ich musste morgens um 6:30 aus dem Haus, weil um 7:00 in der Werkstatt Arbeit angesagt war. Und ich bin bestimmt kein Frühaufsteher. Aber ich wollte früher aufstehen, damit ich morgens noch Zeit hatte, vor der Arbeit zu beten. Das hatte mir keiner gesagt, das stand in keinem Buch, das hat keiner gesehen, aber ich wollte das. Da war eine Sehnsucht zu beten, weil da ist jetzt ein Gegenüber. Ich habe nicht mit der Wand gesprochen, auch nicht in den wunderbaren Sonnenaufgang hinein, sondern ich habe jetzt mit diesem Herrn gesprochen. Und dann habe ich gesucht, wo Leute sind, die schon ein bisschen weiter sind mit diesem Beten. Da habe ich halt verschiedene Leute entweder getroffen, als sie noch lebendig waren, oder Leute getroffen, als schon längst gestorben waren, halt große Meister des Gebets oder, weiß ich, Leute, die halt Bücher geschrieben haben oder das Gebet der Kirche oder was auch. Ich wollte verschiedene Stellen immer wieder finden, so, weil ich wachsen wollte in dieser Beziehung, in diesem Beten. Ich wollte nicht rausfinden, wie man jetzt beten kann, damit dann dies funktioniert. Wie ich so in einen Automaten, ne? Wenn ich was Bestimmtes reinschmeiße, kommt was Bestimmtes raus. Sondern ich wollte in dieser Beziehung wachsen. Ich wollte in dieser Beziehung wachsen. Ich wollte diese Beziehung weiterleben. Das wollte ich nicht verlieren, weil das war etwas sehr Wirkliches. So ähnlich wie dieser Sketch.
Jetzt haben Sie es auch gerade erzählt. Sie haben vorher als Kind mit der Familie Abendgebet gesprochen und das ganze Gebet ging so gefühlt irgendwo ins Leere rein. Dann durch die Begegnung mit anderen, mit lebendigen Christen, haben Sie gemerkt, dass es hier ein Du, ein Gegenüber ist. Oder Sie haben es vorhin gesagt, dass es ein anderes Herz gibt. Ja. Wie hat sich denn Ihr Beten so auch im Laufe eines Lebens verändert jetzt bis jetzt? Und wie kann es auch bei uns sein? Also Sie haben das ja auch schon angesprochen, dass ja, dass eine Beziehung wachsen muss. Ja, womit gieße ich denn so eine Beziehung? Was ist da der Dünger?
Also zum einen muss ich mir am Anfang einfach mal Zeit nehmen. Das wird nicht einfach so automatisch von jetzt auf gleich so ein ständiger Begleiter. Also nehme ich mir am Anfang Zeit, zum Beispiel morgens. Morgens am allerbesten, wenn alles noch schläft, nehme ich mir morgens Zeit. Und dann fange ich an zu beten und dann rede ich halt mit diesem Gegenüber. Und dann fange ich an zu reden, so wie mir der Schnabel gewachsen ist und mit dem, was in mir vorgeht. Und dann schaue ich aber auch zum Beispiel in die Psalmen, in dieses Gebet der Kirche von mir aus, in das Stundenbuch. Das habe ich damals getan, weil das war das Nächstliegende irgendwie. Und da stehen viele Worte drin, die ich gar nicht wirklich verstanden habe oder an der Oberfläche verstanden habe. Dann habe ich angefangen, die Schrift zu lesen. Mit großer Sehnsucht, mit großer Liebe. Und dann fing an, das eine das andere zu befruchten. Da wurde mein Gebet ein bisschen tiefer, weil ich mehr gesehen habe, ein bisschen mehr verstanden habe von der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes ist ein anderes geworden für mich, als es vorher war. Dann gehe ich zu den Sakramenten, gehe ich in die Eucharistie. Da höre ich, wie die Kirche betet. Und dann höre ich diese Gebete ganz anders und nehme die ein oder andere Zeile davon mit in mein Gebet und reflektiere das, denke darüber nach, unterhalte mich mit dem Herrn darüber. Und dann wird das immer ein bisschen mehr und dann wird es langsam, dass meine Weltsicht, mein Sehen von Dingen sich verändert. Und dann wird das auch langsam, dass ich auch Worte des Herrn oder was ich denke, was der Herr mir im Gebet zeigt, wie ich versuche, das in meinem Leben auch stattfinden zu lassen, wie der Herr mir dabei hilft, wenn ich mich dem Herrn öffne, wenn ich ihn einlade in diesem Dialog, den ich vielleicht nicht in Worte fassen kann. Da ist der Herr gegenwärtig und da geschieht tatsächlich Veränderung, da geschieht tatsächlich Umgestaltung. Da ist immer noch fürchterlich viel Arbeit mit mir, aber es ist trotzdem sehr wirklich. Und das ist jetzt nicht nur, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich gerade was brauche, dann auch. Aber es ist eigentlich immer, den ganzen Tag, die ganze Woche durch, egal ob es die Sonne scheint oder ob es regnet. Es ist diese Begegnung, dieses Zusammensein, dieses den anderen kennenlernen wollen. Das ist so, wie dann mein Gebet sich entwickelt. Das entwickelt sich heute immer noch weiter, weil ich denke, dieser Lernprozess, der ist ein Leben lang. Und ich bin bestimmt kein Meister des Gebets. Da gibt es wunderbare Leute, die ganz wunderbar beten. Von denen möchte ich sehr gerne lernen. Aber ich bin trotzdem angenommen mit meiner Art zu beten, da wo ich heute bin. Nicht erst, wenn ich ein Meister bin, heute. Und wenn ich heute das erste Mal bete, wenn ich heute überhaupt das anfange zu beten, bin ich heute bei dem Herrn angenommen. Denn er kommt auf mich zu, genau in der Art und Weise, wie es meinem Herzen heute entspricht.
Also auch wenn ich ein blutiger Gebetsanfänger bin, kommt er genauso auf mich zu, dass auch der Anfänger ihn erkennt und hört.
Ja, besonders für Anfänger, da gibt es noch so ein paar extra Bonuspunkte.
Okay. Also extra Boni, dass man ihn einfach gleich erkennt und dass es leichter fällt.
Naja, nicht so, sondern am Anfang sind die Sachen meistens ein bisschen holpriger, ein bisschen schwer. Da gibt es, so eine Anfangsgnade.
Ja, aber Herr Papengott, dann ist es ja überhaupt keine Motivation, dass ich mich ins Gebet noch mehr rein vertiefe und ein Meister werde, weil damit sagen Sie, das wird immer schwieriger.
Nein, Herr Müller, nein. Das ist, wenn Sie es einmal geschmeckt haben, ja. Wenn Sie es sehen, dann ist da eine Sehnsucht. Dann fragen Sie nicht mehr, ob Sie beten müssen oder ob Sie jetzt genug gebetet haben oder ob Sie noch mehr beten müssen, sondern dann suchen Sie, weil Sie eine Sehnsucht haben. Nicht, dass der Herr hat irgendwo mal gesagt, wer von seinem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst haben.
Die Frau am Jakobsbrunnen, glaube ich.
Ja, sehen Sie, ich glaube, das ist so eine Stelle in der Heiligen Schrift, wo der Herr ein bisschen geflunkert hat.
Okay.
Weil es wohl so aussieht, dass die Leute, die von diesem Wasser einmal getrunken haben, unendlich durstig werden. Den Durst stillt er dann auch immer wieder. Aber nein, es ist einfach, wenn man es einmal geschmeckt hat, dann ist da eine Sehnsucht, die sich kaum stillen lässt und der man dann gerne Raum gibt und Platz gibt und ihr nachgeht.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Unser Thema heute, lebendiges Christsein. Mein Gespräch mit ihm. Wir sprechen übers Beten, sind auch im Gespräch darüber mit Michael Papenkort. Er ist bei der ICPE-Mission, ist ein katholisches Missionswerk, eine Laienmissionsorganisation. Und wir sprechen über Gebetserfahrungen, über das Du und Du mit Gott, dass hier wirklich zwei Herzen miteinander sprechen, dass Gott wirklich ein Herz hat und ein allumfassendes Herz ist und dass es wirklich darum auch geht, dieses Gegenüber zu suchen. Herr Papenkort hat auch von der großen Sehnsucht gesprochen, die man eben bekommt, wenn man einmal von diesem Wasser gekostet hat, dass man dann gar nicht beten muss, sondern unbedingt beten will, dass es ein tiefes Bedürfnis ist. Und jetzt haben auch schon einige Hörerinnen und Hörer angerufen und jetzt schalten wir einfach mal als erstes nach Bingen am Rhein. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich bete in dem letzten halben Jahr morgens mit 6 Uhr, um 10 Uhr, meistens abends wieder um 9 und 10 Uhr den Rosenkranz. Und wenn ich den Rosenkranz bete, und dann geht es mir einfach gut. Er hat mir auch einen Partner, Mutter Gottes hat mir auch einen Partner beschert. Und ich habe ungefähr vor 30 Jahren ein Erlebnis gehabt. Ich war mit meinem Mann immer in Bad Wörishofen bei den Raphaelsschwestern im Sebastianeum. Und da ist eine Schwester, die Schwester Josephine, eine zierliche kleine Frau, die immer krank ist. Und die immer aber ein Herz hatte für einen. Man konnte mit allen zu ihr kommen. Und wir kamen hin und sie war krank. Sie hatte eine Grippe und sehr viele Gliederschmerzen. Und ich war abends mit meinem Mann noch ein Bier trinken. Und als ich nach Hause kam, da habe ich mich vor das Kreuz gestellt und habe wirklich mit dem lieben Gott geschimpft. Und da habe ich gesagt...
Geschimpft?
Ja, ich habe gesagt, diese 12 Schwestern hier, die haben überhaupt nichts. Die leben nur für andere Menschen. Die tun nur Gutes, sind nur für andere Menschen da. Und du schickst dieser Schwester Josephine auch noch eine Krippe mit Gliederschmerzen. Das finde ich gar nicht in Ordnung.
Ja, da sind Sie ja wie ein Psalmist, der richtig meckert mit dem Herrn, ja?
Ja, und ich möchte dich bitten, dass du ihr die Schmerzen nimmst. Sie ist sowieso kränklich, und wenn Menschen für andere so viel tun, und dann darf man sie nicht auch noch mit einem Leid kommen, wo sie viel Schmerzen hat. Ich habe richtig gehend vor dem Kreuz geweint. Ich glaube, mein Mann hat gelacht im Nebenzimmer. Und morgens, als ich sie dann anrief, da sagte sie, es geht mir besser. Und da habe ich gemerkt, man kann auch mal mit dem lieben Gott schimpfen, wenn man denkt, es ist nicht richtig. Und er hat mich wirklich erhört und es ging ja besser und sie hatte keine Gliederschmerzen mehr. Und das war so mein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, der liebe Gott und die Mutter Gottes ist immer für einen da.
Und seitdem schimpfen Sie öfters mit dem Herrn?
Ja, ich habe auch schon, ehe ich meinen Partner kennengelernt habe, ich war sehr einsam. Ich habe meinen Mann 8 Jahre lang gepflegt und das war eine sehr harte Zeit. Und dann wird man auch, man ist nervlich nicht mehr so, wie man das früher als junger Mensch war. Ich bin heute 78 und ich habe auch schon mit dem lieben Gott geschimpft und gesagt, warum diese Einsamkeit? Ich hatte zwischendurch auch noch mal einen Herrn kennengelernt, einen Düsseldorfer Banker. Wir haben uns blendend verstanden. Wir haben uns 3 Monate gekannt und innerhalb von 3 Tagen ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Und da muss ich sagen, da konnte ich ein halbes Jahr überhaupt nicht mehr beten. Ich konnte es einfach nicht mehr, weil ich es nicht ertragen konnte, dass dieser Mensch, der mir mit mir, also ich konnte es einfach nicht fassen. Und nach einem halben Jahr habe ich morgens eine Messe gehört im Sender Horeb. Und diese Predigt, ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat, das hat mich wieder so aufgewühlt und dann konnte ich auch wieder beten. Aber das Gebet hilft und der liebe Gott, der hört einem auch. Und ich kann nur sagen, der Rosenkranzbete, das ist das Größte, was es gibt. Man kann für alle Menschen beten und auch der Barmherzigkeitsrosenkranz, das ist, dem bete ich auch, wenn ich zu Hause bin.
Also ich danke Ihnen sehr für dieses starke Zeugnis. Also einfach
jedem empfehle, es ist wunderbar. Und ich
also da rennen Sie, mit Rosenkranz rennen Sie aber Radio Horeb offene Tür.
Ja, Rosenkranz, es ist wirklich. Ich habe heute Morgen um 6 den Rosenkranz gebetet mit Gloria und dann bin ich aufgestanden und um 8:30 kommt im KDV. Ich habe nämlich im Schlafzimmer habe ich digitales Fernsehen, da kriege ich den Sender Horeb nicht. Im Wohnzimmer kriege ich den Sender Horeb. Und dann habe ich um 10 Uhr mit dem Weihbischof Wolfgang Haas noch einmal den Rosenkranz gebetet.
Aber hören Sie mal, aber den Sender zum Herrn, den haben Sie immer offen, so wie es aussieht. Also ja. Ich danke Ihnen sehr für den Beitrag und einen herzlichen Gruß ins Hildegardland nach Bingen. Ja. Wiederhören. Tschüss.
Ja, wiederhören.
Herr Papenkort, die Hörerin, die hat da so ein Stichwort gegeben, Schimpfen mit dem Herrn. So als Gebetserfahrung. Sie selbst haben ja vorhin auch die Psalmen auch erwähnt, dass die Ihnen eine Hilfe gewesen sind, auch zu wachsen in dieser Beziehung. Können Sie da ein bisschen was erzählen, auch weil wir ja auch bei den Herzen sind, ja? Und wenn sich zwei gern haben, dann poltern die auch mal miteinander. In was für einer guten Tradition ist man da, wenn man auch mal mit dem Herrn schimpft?
Also, es tut dem Herrn wirklich keinen Abbruch, wenn wir mit dem schimpfen. Die Frage ist, ob es uns hilft, aber das kann ja durchaus sein. Der Punkt ist, wenn ich zum Herrn gehe, dann ist das bei vielen von uns oft so, als gingen wir zum Arzt, wir haben uns die rechte Hüfte aufgerissen, das Blut läuft in Strömen und wir werden durchgelassen in die Sprechstunde und stehen vor dem Arzt und sagen ihm, wie unser Arm so wunderbar funktioniert, wie unsere Beine noch so beweglich sind, unser Nacken überhaupt nicht verspannt ist und alles mögliche. Und der Arzt fragt sich so langsam, warum bist du überhaupt da? Nein, erzählen wir ihm, Mensch, guck mal hier, die Haut noch ganz gestrafft, noch gar nicht gealtert und einfach gute Ernährung. Und auf der anderen Seite, die wir ihm so nicht zeigen wollen, läuft das Blut in Strömen. Da sagt der Arzt natürlich, warum sind Sie überhaupt hier? Irgendwie versuchen wir bei dem Herrn das oft genauso zu machen. Wir denken, wir müssen immer irgendwie ordentlich, sauber und gut sein, wenn wir zu ihm kommen. und zeigen ihm die Sache, die nicht funktioniert, die Sache, wo uns was quer liegt, da, wo es weh tut, die zeigen wir ihm nicht so unbedingt. Wir versuchen ihm immer irgendwie die Schokoladenseite zuzuwenden.
Weil wir ihm gefallen wollen?
Ja, keine Ahnung. Oder weil man denkt, das macht man so, oder ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall blöd und es hilft nicht. Wenn wir zum Herrn kommen, dann denke ich, wollen wir immer so kommen, wie wir heute sind. Nicht wie wir heute sein sollten, nicht wie wir morgen sein könnten, nicht nach x Exerzitien oder sonst irgendwas, sondern mit dem Ich, das ich heute bin. Ein anderes gibt es ja nicht. Und mit dem komme ich. Und bitte das, wo es weh tut, nach vorne kehren, so wie beim Arzt. Natürlich geht jeder zum Arzt und sagt, was haben Sie denn? Und das zeige ich ihm sofort, was weh tut, was verspannt ist, was, weiß ich, blutet, was auch immer. Mhm. Das rede ich mit dem Herrn natürlich. Und ich kann ihm dann auch gerne ein paar lautere Worte sagen. Das ist durchaus in Ordnung.
Ich mache ja regelmäßig Sport und ernähre mich gesund, aber trotzdem tut es da und da.
Ja, genau. Mhm. Aber ganz darf ich dabei die Ehrfurcht nicht verlieren. Auch wenn ich mit ihm schimpfen kann oder wenn ich mit ihm laut reden kann, wirklich. Also ich muss nicht immer fromm sein mit dem Herrn. Aber die Ehrfurcht muss trotzdem noch da sein. Ist er doch immer auch der Herr. Einen anderen Teil, den ich noch kurz reinschieben möchte.
Ja, bitte.
Diese Nummer mit der Grippe und der Dame,
ja,
der Schwester, die da erkrankt war. Der Herr schickt kein Unheil. Der Herr nutzt das Unheil wohl, so gut er kann. Er bringt wohl aus dem Bösen und Schlechten Gutes hervor. Er versucht, das Wohl für uns zu gestalten. Er versucht, das steht irgendwo im Römerbrief, für alle, die ihn lieben, in allem Gutes zu wirken. Das heißt, wenn jetzt die Nonne Grippe hat,
ja,
dann ist das nicht so eine Verschreibung von dem Herrn, der sagt, Mensch, du warst ein bisschen schlecht hier und da, das gibt die Strafe. Oder wenn irgendjemand stirbt, Mensch, was der wohl verbrochen hat.
Mhm.
Das ist, ich denke, das ist unserem Gebetsleben, das macht das Gebetsleben für viele Leute richtig schwer. Weil sie fromm sind und alle frommen Übungen machen und in ihrem Leben oder um sie herum dann trotzdem schlimme Sachen passieren. Und wir denken, Mensch, jetzt mache ich doch so viel fromme Übungen und warum geht es dann trotzdem nicht gut? Dieser Zusammenhang, der ist wirklich schwierig, der ist so nicht in Ordnung. Der Herr verursacht das Böse nicht und er schickt auch das Böse nicht. Das Böse ist in der Welt, das ist auf jeden Fall da und das Böse geschieht. Aber das ist nicht so, dass der Herr in mein Leben Gutes und Böses gleichermaßen streut. Das ganz bestimmt nicht. Ich nehme das Böse, das mir in meinem Leben passiert, hinein, mit in das Gebet und trage das mit ihm durch. Ich rede darüber mit ihm, schau, wie er das sieht, schau, ich nehme das damit hinein. Aber er spielt kein Spiel mit mir, er schickt nicht, ne, Gutes und Böses. Und wenn ich morgen früh aufstehe, hoffe ich, dass er mir Gutes schickt. Ich muss ihn auch nicht besänftigen durch Gebete, damit mir nicht so viel Böses geschieht oder so ähnlich.
Jetzt begrüße ich aus Assling die Frau Botmeier. Grüße Gott.
Grüß Gott. Mir war jetzt auch ein besonderes Anliegen der Rosenkranz, dass ich überlegt habe, ob ich schon auflege.
Nein, 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 nicht auflegen.
Ich hätte trotzdem jetzt auch noch kurz zu dem Bösen da was gesagt.
Ja, bitte.
Also für mich ist das Böse in der Welt, kommt vom Satan. Und das möchte ich jetzt da auch mal so stehen lassen. Da kann der Herr
Papenkort
noch was dazu sagen, wenn er will. Aber das ist für mich, dass das vom Satan kommt. Da denke ich an das Buch Hiob. Aber nur mal zurückzukommen auf den Rosenkranz. Ich habe ein Buch gelesen über die Botschaften der Mutter Gottes in Schio in Norditalien. Das ist schon, ja, ich weiß gar nicht, 15, 16 Jahre her. Und da hat die Mutter Gottes immer wieder so innig um den Rosenkranz gebeten, dass ich mir gedacht habe, wenn die Mutter Gottes so innig darum bittet, da kann ich doch nicht einfach nicht darauf hören Und das war für uns der Zeitpunkt, wo wir in der Familie angefangen haben, den Rosenkranz zu beten. Mein Mann hat damals auch immer gesagt, sein Onkel hat immer gesagt, in Fatima hat die Mutter Gottes um den Rosenkranz gebeten. Und wir haben auch die Kinder mit einbezogen. Wir haben sie nicht niemals gezwungen zu beten, sondern wir haben sie gebeten, ob sie uns nicht eingesatzel mit uns beten wollen. Und es war manchmal nicht immer einfach, aber sie wollten immer dabei sein. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist gerade der Rosenkranz und die Mutter Gottes der Punkt, dass unsere Kinder, die jetzt schon lange erwachsen sind, den Glauben bewahrt haben. Und auch die Praxis im Glauben. Das möchte ich hiermit gesagt haben. Ich höre mal weiter am Radio zu. Vergelt's Gott.
Danke, Frau Bodmeier. Vergelt's Gott auch aus München. Gruß nach Aßling. Wiederhören. Herr Papenkort, jetzt sind wir, also das ruft jetzt gerade nach dem Thema formelhafte Gebete oder freie Gebete. Jetzt ist ja das Rosenkranzgebet nicht jedermanns Sache. Also es gibt einfach Menschen, die haben eine ganz bestimmte auch marianische und Rosenkranz-Spiritualität. Für viele ist es aber einfach so, dass das Sinnbild des formelhaften Gebetes, das ist ja auch ein meditatives, rezitatives Gebet. Können Sie ein bisschen was drüber sagen? Wo ist eigentlich das Gute bei einem formelhaften Gebet, ja? Und was ist aber auch das Gute von einem freien Gebet und auch andersrum? Ne? Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Was sind so da auch Ihre Erfahrungen auch aus der Missionsarbeit und Ihre eigene Gebetserfahrung?
Okay. Unser jetziger Papst, welcher ein Deutscher ist und ein Bayer, hat ein Buch geschrieben, Jesus von Nazareth. Und in dem ersten von den beiden, da schreibt er auch über das Gebet. Und da zitiert er einen Abschnitt aus der Bergpredigt und erzählt, wie Jesus da auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam macht, nämlich, dass unser Gebet eine Beziehung der Liebe ist. Dass unser Gebet, weil es diese Beziehung der Liebe ist, etwas sehr Persönliches ist. Das heißt, es ist etwas, das auch eine Diskretion braucht. Das ist auch etwas, was dann durchaus etwas Zartes ist, etwas Zärtliches ist. Es ist etwas, und das schreibt er da wortwörtlich so, Gott redet jeden Einzelnen mit seinem oder ihrem Namen an. Und Moment mal, er redet mich an. Ich dachte, beten ist, ich rede ihn an. Nun kann man dem Papst Benedikt vieles nachsagen, aber bestimmt nicht, dass er der Tradition nicht treu ist. Und er sagt, Gott redet jeden Einzelnen mit seinem Namen an. Und das ist wesentlich für das Gebet. Das ist nicht etwas für ein paar ganz ausgewählte, paar ganz komische Leute. Er sagt, Gottes Liebe zu jedem Einzelnen ist ganz persönlich und trägt dieses Geheimnis der Einmaligkeit in sich. Und das breite ich dann nicht einfach locker vor Menschen aus. Der Punkt hier ist, dass formuliertes Gebet durchaus sehr wichtig ist. Aber an Punkten ist dann die Frage, ob Gott mich mit meinem Namen anspricht. In meinem Gebet redet der Herr mich an oder erstickt der Geist unter meinem Wortschwall.
Nochmal zum Mitschreiben.
Redet in meinem Gebet der Herr mich an oder erstickt der Geist unter dem Wortschwall? Texte ich ihn zu? Kommt er kaum noch durch? Kann er gar nichts sagen? Man kennt das, es gibt so Leute, wenn man sich mit denen unterhält, da kommt man nicht dazwischen. Die reden, man kommt da nicht rein.
Ja.
Manche von unseren Gebeten hören sich manchmal so an.
Müssen aber nicht, aber manche tun es, okay?
Ne? Der Rosenkranz ist sicherlich ein lange bewährtes, gutes, wichtiges, meditatives Gebet. Mhm. Aber wenn es das Einzige ist und der Herr keine Chance hat, mich anzureden, dann versuche ich vielleicht irgendetwas aus dem Weg zu gehen. Denn dieses Anreden ist nicht ein Extra. Es ist wesentlich. Und dieses Gebet ist persönlich. Das formulierte Gebet, wobei allerdings auch nicht nur der Rosenkranz ist. Nicht der Rosenkranz ist ein wunderbares Gebet. Die Liturgie des Stundengebetes ist allerdings noch ein bisschen wichtiger. Es ist eine Liturgie.
Erklären.
Die Liturgie wird von der gesamten Kirche gefeiert. Dieses Stundengebet, das geht auch nicht so schnell einfach mal durch. Da muss ich mich schon ein bisschen mehr hinein vertiefen. Aber so beten wir das hier in unserer kleinen Gemeinschaft morgens, dann beten wir in der Stundengebet, im Grunde sind es Psalmen, oder jedenfalls der größte Teil sind Psalmen und Lieder aus der Heiligen Schrift. Dann beten wir den Psalm und dann nehmen wir uns ein paar Momente, wo jeder mit seinen Worten diese Worte des Psalms verarbeiten kann, darauf antworten kann, damit umgehen kann, damit wir die nicht einfach durchlesen, nicht einfach drüber fliegen, sondern damit wir sie reflektieren, damit sie ein Teil von uns werden, damit es auch zu unserem Gebet wird. Dieses Stundengebet, das war ein Wunsch vom seligen Johannes Paul II., dass es auch bei uns Laien viel mehr Raum gewinnt, weil es so wichtig ist. Leider gibt es wenig Streiter für das Stundengebet, weil es auch ein bisschen, sag ich mal, komplexer ist. Aber selbst wenn ich das Stundengebet bete, was mir ja eine Form vorgibt, und das ist wichtig, weil ich an dieser Form wachsen kann, weil da dieses Gebet der Kirche ist, was im Grunde genommen alles Heilige Schrift ist, aber dieses Gebet der Kirche ist. Und diese Worte nehme ich in mich auf und versuche, in diese Worte hineinzuwachsen. Während in meinem persönlichen, frei formulierten Gebet das genau andersrum ist. Da denke ich, und das, was in mir ich, ist, das fasse ich in Worte. Das ist auch wichtig. Es braucht beides. Wenn ich nur frei formuliertes Gebet habe, dann wird das schnell sehr subjektiv. Und dann wird der Gott, zu dem ich bete, mehr so der Gott, den ich mir vorstelle. Während wenn ich nur formuliertes Gebet habe, dann fehlt mir diese persönliche Beziehung da drin. Aber um diese persönliche Begegnung geht es. Darum schreibt der Papst Benedikt das auch. Deswegen, er redet jeden Einzelnen mit seinem Namen an. Er kennt sie persönlich. Und wenn sie Elisabeth heißen, dann sagt er nicht einfach Elisabeth, weil davon gibt es zurzeit wahrscheinlich gerade noch 100.000. Sondern wenn er Elisabeth sagt, dann meint er diese eine. Und diese Elisabeth weiß das dann auch. Dann hat man Mutter Teresa gefragt, woher weißt du, dass der Herr mit dir spricht? Sagt sie, wenn der Herr mit dir spricht, weißt du das.
Herr Papengott, die Frau Pluschke aus Coburg ist in der Leitung.
Ja, ich freue mich. Also ich habe jetzt aufmerksam zugehört und ich will anfangen mit dem Stichwort Rosenkranz. Rosenkranz musste ich mit meiner Großmutter beten, damals, wie unser Vater im Krieg war, der Onkel im Krieg war. Wir hatten große Sorgen und ich habe das, sagen wir mal, gehorsam mitgebetet. Und dann habe ich mir immer gedacht, ob das was hilft. Also ich war schon damals als Kind, ich habe es halt gemacht, weil ich gedacht habe, du musst folgsam sein. Aber mit der Zeit habe ich das einfach alles abgelegt. Und ich war zwar immer in der Kirche, aber so richtig beten, wie ich eigentlich dachte, dass man beten sollte, konnte ich nicht. Und dann war ich in einer ganz schlechten Situation, da habe ich eine Klosterfrau getroffen und die hat gesagt, ich schicke dich jetzt in ein Kloster, das nennt sich Bildungshaus Kloster Schwarzenberg. Und da bin ich angekommen, ich habe keinen Plan gehabt, ich habe ich bin einfach hin. Und dann war ich von diesem Zusammensein eben im Stundengebet mit den Gebetszeiten und mit dem Ganzen und die Predigten und die Eucharistiefeiern. Und dann war ich ganz glücklich und habe gedacht, ja, das habe ich immer gesucht.
Auch das, was Herr Papenkort gerade sagte, eben dieses liturgische Stundengebet,
ja,
Samen etc.
Ja, das habe ich immer gedacht, ja, jetzt, ich habe nicht alles verstanden, aber zum Beispiel, wenn es dann heißt, ich habe mehr Freude im Leben als andere Korn und Wein in Fülle haben, so, das habe ich verstanden, weil ich einfach diese Freude dann erfahren habe. Und dann habe ich auch gemerkt, dass man gar nicht viel reden muss beim Beten. Ich stimme mich immer ein, wenn ich sage, oh Gott, jedes Herz liegt vor dir offen. Jedes Wollen spricht laut zu dir. Und kein Geheimnis ist dir verborgen. Ich bin einfach da. Und ich weiß, dass ich wieder getröstet weggehe. Ob ich jetzt was höre oder ob ich was erfahre, meistens erfahre ich dann das später, viel später, wenn ich dann wieder in irgendwelchen Situationen bin, dann kann ich ganz spontan sagen, jawohl, danke, damals hast du das so gemacht und so weiter. Und man ist dann einfach immer wieder, Entschuldigung, ich bin noch sagen, wenn es heißt, bleibt im Gebet und immer, und das kann man gar nicht. Aber wenn man lebt nach dem Willen Gottes, dann ist man im Gebet. Das wollte ich bloß sagen, weil ich das so erfahren habe.
Frau Pluschke, der Herr Papenkort, der hat vorhin was gesagt, dass man auch gerade bei etwas schwierigeren liturgischen Gebeten, die man, Sie haben es selber ja auch bestätigt, erst gar nicht versteht,
ja,
dass man da auch in Worte hineinwachsen kann.
Ja.
Haben Sie denn sowas auch schon erlebt, dass Sie so in so ein Wort aus der Schrift so hineingewachsen sind? Erst kapiere ich es nicht und dann, das könnte es vielleicht doch sein, dass man da so reinwächst. Ist es eine Erfahrung, die Sie teilen können, Frau Pluschke?
Ich kann sagen, dass, wie ich mich dann mehr beschäftigt habe, auch mit der Schrift und mit allem, dass mir das Wort von den Emmaus-Jüngern immer ganz wunderbar erscheint.
Sagen Sie
auch
das Wort.
Auch wenn ich es nicht verstehe, aber mein Herz brennt und ich bin
brannte uns nicht das Herz.
Ja. Nach diesen Worten.
Toll. Frau Pluschke, vielen Dank für Bitte? Das ausführliche und klare Statement. Herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie.
Danke. Ihnen auch.
Herr Papenkort.
Ja.
Hineinwachsen ins Wort. Eine Erfahrung, die Frau Pluschke teilen kann, wie Sie es vorhin so gesagt haben. Ich überlege gerade, jetzt habe ich den Faden verloren, dann bitte ich doch einfach mal den Herrn Bernhardl aus Leitershofen, dass der den Faden wieder aufnimmt. Ich grüße Sie. Springen Sie in die Bresche für mich.
Hallo?
Ja, ja.
Ja, grüß Gott, ich heiße Bernhardus mit US dran.
Oh, Entschuldigung, Herr Bernhardus.
Kein Problem. Ich habe viel zu sagen, aber ich
fasse sich trotzdem kurz.
Trotzdem aufgeregt. Ich wollte sagen, ich bete eigentlich den Rosenkranz in anderer Weise, und zwar als Jesus-Rosenkranz. Und zwar, Sie kennen vielleicht das Jesusgebet von der Ostkirche. Und so bete ich quasi nur ein Ave Maria ums andere. Und zwar, mir nicht stört quasi, dass immer beim Rosenkranz dieses Abgehackte quasi, dieses Glaubensbekenntnis, Vater unser, ihr seid dem Vater, wird so abgehackt. Ja, und wenn ich quasi nur dieses Gebet als Jesus-Rosenkranz bete, also nur Ave Marias, da komme ich viel tiefer zu mir und in die Tiefe. Und das ist eines das Schöne. Und dann habe ich was entdeckt vor circa 20 Jahren. Ich bin nämlich auch Schreiner, wie der Herr.
Wie der Herr Papenkort auch.
Habe mal gelernt. Und da in der Schreinerei gibt es da so Kopfhörer quasi so.
Aber Sie haben noch alle Finger, oder?
Sie haben alle Finger, ja, genau.
Okay.
Und zwar gibt es quasi so Kopfhörer, von denen man die Geräusche abschaltet, ja?
Ja.
Kennen Sie bestimmt. Und da habe ich vor 20 Jahren entdeckt, hat mich einfach durch den Heiligen Geist hingezogen. Ich habe das zum Gebet benutzt, damit ich quasi die Sinne ein bisschen abschalte, die äußeren Sinne abschalte und tiefer komme. Und ich bin tief gekommen. Ich habe Christus einfach dadurch ganz tief und noch tiefer erfahren. Und das ist einfach eine Hilfe für andere, die in einer lauten Gegend wohnen und einfach vielleicht auch mal versuchen wollen, so Gehörschützer zu kaufen, dass man quasi die Sinne abschaltet und dann ein Stück leichter, vielleicht tiefer kommt. Das habe ich so erfahren. Und dann bete ich oft mein Brevier und seit längerem. Und
Sie beten Brevier? Sind Sie Priester?
Ich bin Eremit.
Mit Telefon?
Bitte?
Eremit mit Telefon?
Eremit mit Telefon. Ich bin ein moderner Eremit.
Ja, Wahnsinn. Okay.
Und ja, ich bete seit einigen Jahren Brevier und und da wissen Sie, das ist bei mir dann so, ich bete Brevier, so, das ist meine Pflichtübung und dann kann ich es kaum eigentlich erwarten, bis ich von Christus geliebt werde, ja. Sitze oft auf meiner Couch und bin einfach da und ich spüre, wie die ewige Liebe in mich einströmt und durchströmt und mich total erfüllt und dann, ja, ich sage einfach mal, dann kommt es oft vor, dass ich einfach dann im Geiste ruhe und einfach gar nicht mehr ganz mehr tun will, nur noch da sein und mich lieben lernen. Und das wünsche ich allen Zuhörern, die jetzt auch zuhören, dass sie einfach offen sind für die Regung des Herrn. Wenn sie anspricht, oft merke ich, das spricht mich an, ich will nicht, oder passt jetzt nicht, dann lasse ich es zu, die Liebe, und dann kommt, wenn überfülle, kommt die Liebe dann dazu von Gott her. Und ich ahle mich dann einfach in der Liebe Gottes, wie man in der Badewanne.
Sich ahlen in der Liebe Gottes, klasse ja. Bild. Herr Van Hardus, ich danke Ihnen und bin froh, dass es Eremiten mit Telefon gibt.
Ja, genau, das sind nur modernen Eremiten.
Herzlichen Dank, behüt Sie Gott.
Alles Gute, danke für Ihren Vortrag und Beitrag.
Danke sehr, wir hören.
Tschüss.
Herr Papenkort, jetzt bin ich ganz geplättet, dass Eremiten bei uns anrufen. Ich habe jetzt auch meinen Faden mittlerweile wiedergefunden, Herr Papenkort, weil die eine Hörerin, die hat es erzählt, dass sie wegen eines Erlebnisses ein halbes Jahr lang nicht mehr beten konnte. Mhm. Dass sie eine gewisse Gebetssprachlosigkeit hatte. Also es ist ja oft so, dass wir vor Scham, Kränkung, Verletzung, Wut sind unsere Lippen verschlossen oder wir wissen nicht, wie wir unser Fühlen in Worte fassen sollen.
Ja.
Und jetzt hat es die Frau Pluschke vorhin auch nochmal genannt, dass man eigentlich, gibt es sowas wie ein stummes Gebet, dass ich gar nichts sage, dass ich einfach da bin?
Ja, ganz wichtig, natürlich, weil...
Also ich muss gar nichts sagen, ich kann einfach nur da sein.
Ja, genau, in diesem Buch von dem...
Benedikt dem 16., ja.
Da gibt es diesen Satz, der hat mich geschmissen, so wird... sich gerade auch sein eigenes Herz öffnen und jeden Einzelnen erkennen lassen, wie der Herr gerade mit ihm beten will. Wie der Herr gerade mit ihm beten will. Und dann sage ich, Moment, wie geht das denn? Der Herr betet mit mir. Und das ist genau der Punkt. Es ist ein Dialog. Es ist ein, wo ich zusammen bin mit dem Herrn. Und das heißt ja nicht, beten ist reden. Sondern beten ist, an diesem Punkt dann, ich nehme mir Zeit für den Herrn. Und beten ist, sicherlich auch sich ausdrücken und sagen, aber beten ist auch hören. Beten ist empfangen, aufnehmen, ihm Raum geben, ihn suchen. Beten kann gerne sein, ich schlage die Heilige Schrift auf und... erlaube dem Herrn, mir so zu begegnen. Oder ich muss nicht immer was reden. Das ist ja, geht auch nicht darum, wie ich denn beten will. Sondern der Herr ist ja auch da. Vielleicht ist das einfach an ihm. Vielleicht ist heute auch einfach still sein. Wie der moderne Eremit gesagt hat, ne, in dem, er liest das Stundenbuch, das Psalmengebet. Und das ist das Wort des Herrn, da ist er gegenwärtig. Das ist das Gebet des Herrn, das sind die Worte, die Jesus selber auch gebetet hat. Er begegnet uns in dem Wort. Seine Liebe drückt sich in den Psalmen aus, seine Wirklichkeit ist da. Und dann nehme ich die mal so auf, nehme ich die Worte in mich auf. Eigentlich redet der Herr wohl sogar mehr als ich, wenn ich das Stundengebet bete. Weil er mit mir betet. Er ist da mit mir unterwegs. Das, was dann so eine Gebetsstille manchmal ausmachen kann bei manchen Menschen ist, dass einfach, weil sich irgendwas Schlimmes passiert ist, wo es ihnen einfach, weil es ihnen so bildlich die Kehle zuschnürt oder was, gut, dann wäre das richtig gut, wenn sie trotzdem sich einfach zum Herrn setzen. Das kann von mir aus gerne in der Kapelle sein, in der Kirche, kann auch gerne in der Ecke von der Küche sein oder im Wohnzimmer, dass sie einfach sich einen Moment hinsetzen und vielleicht auch gar nichts sagen, weil sie einfach nichts sagen können, weil irgendwas passiert ist.
Also keine Angst vorm Schweigen vor Gott?
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wenn es Zuhörer oder Zuhörerin gibt, die wohl diese Einbahnstraße kennt, wo ich bete, ich bete, ich bete. Und ich bete viel und mit gutem Herzen und mit guter Motivation. Aber dass er mich anredet, dass er meinen Namen kennt, dass dieser große Gott auf mich zukommt, dass er jetzt für mich Zeit hat, wenn das in meinem Leben nicht wirklich eine Wirklichkeit ist, dann ist das etwas, was der Herr bringen möchte. Ihm geht es um mich. Vielleicht hilft das ein bisschen weiter, wenn sich dann solche Leute ein bisschen mal vorstellen, sie kommen jetzt in das Zimmer, in dem Gott auf sie wartet. Und wie dieser Gott ihnen wohl begegnet. Ob er da wohl sitzt am Tisch, hat gerade meine Lieblingsspeise zubereitet, den Tisch ganz wunderbar gedeckt, meine Lieblingsmusik aufgelegt. Ihm geht es nur darum, dass ich mich einfach wohlfühle. Er freut sich so, dass ich komme. Oder steht da jetzt so ein Herr in einem steifen schwarzen Anzug mit versteinertem Gesicht? Und ich hoffe nur, dass er jetzt nicht alles aufzählt, was ich falsch gemacht habe und dass ich irgendwie an dem Tisch irgendwie zu sitzen komme oder nicht irgendwie so eine.
Okay.
Wie stelle ich mir diesen Gott, zu dem ich bete, denn eigentlich wirklich vor? Und ich denke, dass die Vorstellung, die ich da habe, manchmal manche von uns davon abhält, still zu sein und ihn reden zu lassen, weil wir irgendwie denken, wenn wir ihn jetzt reden lassen, meine Güte, was wir dann zu hören kriegen.
Also zu diesem Bild, was Sie da sagen mit dem Raum, dass mein Lieblingsessen zubereitet ist, fällt mir nur die Berufung des Petrus ein, der vom Fischen kam nach der Auferstehung und Jesus hat auf einem Kohlefeuer das Frühstück hergerichtet für die Jünger, dass sie nach einer harten, durcharbeiteten Nacht was Gescheites zum Essen bekommen. Jesus richtet das Frühstück. Jetzt hat aber die Frau Frank schon ziemlich lange und geduldig gewartet.
Sorry.
Frau Frank, hallo, grüße Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe nicht nur geduldig, aber auch sehr, sehr zitternd gewartet.
Nein, gibt es keinen Grund dafür.
Ich bin keine große Rednerin, aber heute habe ich die Möglichkeit anzurufen. Ja, erst einmal vergelt's Gott für diese wunderbare Sendung. Die spricht mir so aus dem Herzen, hat mich so berührt, dass ich den Mut gefasst habe, jetzt mich zu melden.
Sehr schön.
Vergelt's Gott nochmal. Also ein Leben ohne Gebet wäre für mich nicht mehr vorstellbar. Es wäre, ich glaube, für alle Zuhörer öde und leer. Und deshalb habe ich jetzt den Mut gefasst, mir etwas zu erzählen, wo ich eigentlich nicht drüber spreche, wo ich auch noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen habe, aber was mir für meinen Rest des Lebens helfen wird. Es ging mir wieder einmal unendlich schlecht und das Leben war überhaupt nicht mehr schön. Es war am Pfingstmontag nur noch auf und davon weit weg. Es war ein religiöses, katholisches Treffen in München. Und in dieser größten Not bin ich dorthin gefahren und dort meine Seele wieder, dass meine Seele wieder Frieden findet. Und ich habe, Sie werden jetzt vielleicht alle lachen und schmunzeln, oder viele. Ich habe nur noch gebetet auf dem Weg zur S-Bahn, in der S-Bahn, auf dem Weg zur Kirche. Herr, lass mich dich sehen oder lass mich dich zumindest spüren. Das war mein einziger Wunsch, den ich hatte. Und der war so intensiv. Ich habe nur noch gebetet, Herr, lass mich dich sehen oder spüren. Und nur das hätte mich nur noch trösten können. Und ich durfte dann Jesus körperlich spüren, so intensiv, wie auch später nie mehr in meinem Leben. Ich durfte spüren, du bist ja da. Ich habe dich zwar nicht sehen dürfen, aber ich habe dich spüren dürfen. Und ich bin ja nicht alleine, das ist das, was mich dann immer trägt. Ich habe dich gespürt, du bist da. Und in großer Traurigkeit und Verlassenheit. Und die letzten Jahre waren für mich so schrecklich. Und nur noch Jesus hat mich, hat mir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Und das Danken, der Lobpreis, die Anbetung, Jesus in meinem Herzen wahrnehmen, ihn immer wieder anbeten, ihm alles bringen. Und das ist etwas, was das Leben bereichert, was die Seele wieder in Frieden bringt. Dieses Wissen, du bist da, bei jedem Atemzug denken, du bist da, ganz dein. Oder du in mir, ich in dir, das immer während des Herzens gebeten. Und dafür möchte ich einfach Gott danken und loben und preisen, dass ich das, die Kraft des Gebets kenne und dass ich aus dieser Kraftquelle schöpfen und atmen und leben darf. Vergelt's Gott Ihnen für diese wunderbare Sendung und Ihnen und allen, die zuhören, Gottes Reich und Spürbank.
Danke, Frau Frank. Ja. Ganz herzlichen Dank. Gottes Segen für Sie.
Das wünsche ich Ihnen auch von ganzem Herzen.
Bitte Gott. Ade. Herr Papenkort, das Wort ist bei Ihnen. Ich bin platt.
Das ist einfach wunderbar, ne? Das war was bei der letzten Hörerin so wunderbar rauskam. Das ist, ne, schreibt der Papst Benedikt im selben Buch, worum es im Beten wirklich geht, nicht um dies oder das, sondern dass Gott sich uns schenken will. Und das kam so wunderbar raus bei dem Zeugnis von der letzten Hörerin.
Frau Frank.
Nee, das geht im Beten nicht darum, es geht mir gut oder es geht mir schlecht, ich kriege dies, ich kriege das, ne, unser Nachbar und unsere Enkel und mein Mann und das Haus und mach doch bitte dies und mach doch bitte jenes. Darum geht das im Gebet nicht wesentlich. Natürlich können wir für viele Sachen beten, aber worum es im Beten wirklich geht, ist, dass Gott sich mir schenken will. Dann sagt der Papst Benedikt, das ist die Gabe aller Gaben, das allein Notwendige. Und nicht, das war so mein Wunsch, dass das in dieser Stunde so ein bisschen deutlich wird, dass es im Gebet, wo so viel zum Gebet zu sagen ist und so viel wunderbare Bücher und Lehren geschrieben sind, aber es geht immer ganz wesentlich um diese Begegnung von diesen zwei Du's, von diesen zwei Herzen. Und von diesen zwei Herzen, die sich einander schenken, nicht müssen, wollen. Zwei Herzen, die sich einander schenken. Das ist, denke ich, der wesentliche Aspekt vom Gebet. Und dann hat das so viele Ausprägungen, so viele Erscheinungsformen, wie es Menschen gibt. Nee, haben wir auch in den verschiedenen Zeugnissen gehört. Der eine betet so, der andere betet so. Das ist komplett in Ordnung. Aber es geht immer um dieses, dass Gott sich mir schenken will. Nee, wie die Frau Frank gesagt hat, er in mir und ich in ihm.
Herr Papenkort, ich glaube, das war ein Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie ja einfach wieder ungemein plastisch und auch ja nachvollziehbar zu uns gesprochen haben, und auch ganz, ganz vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, Eremiten und Nicht-Eremiten. Ich war sehr beeindruckt von Ihren Beiträgen. Ganz vielen herzlichen Dank. Das hat mich persönlich sehr berührt, Ihre alle Beiträge. Es waren sehr, sehr starke Zeugnisse, sehr persönlich. Davon leben Christen ja, vom gegenseitigen Zeugnis, von der gegenseitigen Ermutigung. Vielen Dank an der Stelle einfach an die Hörerinnen und Hörer. Herr Papenkort, vielen Dank für die Sendung. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Immer gerne, Herr
Hier Herr. Auf diesem Sender. Behüt Sie Gott, alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön, für Sie auch, Herr Mna.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, weil es so schön war, heute Abend im Nachtprogramm von Radio Horeb läuft die Wiederholung dieser Sendung. Ich weiß es leider nicht, um wie viel Uhr, ob es 22 Uhr ist. Da muss ich jetzt passen, habe ich wieder den Faden verloren. Aber was ich ganz bestimmt weiß, ist, dass Sie sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bei unserem Radio Horeb CD-Dienst jederzeit telefonisch bestellen können. Nein, nicht jederzeit, aber zu üblichen Geschäftszeiten. Unter der Rufnummer 08323 967 5120 können Sie für sich oder andere kostenlos eine CD dieser Sendung bestellen. An der Stelle sei die Bemerkung gestattet, Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Also es wäre schön, wenn Sie einfach ein bisschen was geben können für diese CD oder die CDs. Aber ganz einfach und wirklich jederzeit bestellen können Sie eine CD übers Internet auf der Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb oder zu einzelnen Sendungen haben, können Sie sich mit unserem Radio Horeb Hörerservice in Verbindung setzen, auch wieder zu üblichen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag, 9 bis 12, 13 bis 16 Uhr, unter der Rufnummer 08323 967 5110, Radio Horeb Hörerservice. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bedanke ich mich nochmal an der Stelle wirklich für Ihre Beiträge, für Ihre Offenheit und für Ihr Zeugnis. Es verabschiedet sich Dominik Miller.